Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich warte gerade eben mal noch auf das Bild. Das ist immer eine kleine Herausforderung für die Technik, aber die kriegen das bestimmt gut hin. Wunderbar, besten Dank. Wenn es heute in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt, um das Thema Segensträger geht und genauer gesagt um das Thema Segensträger Familie, dann haben die Glocken, die jetzt in euren Köpfen anfangen zu läuten, sehr unterschiedliche Klänge. Je nachdem, was du ein Bild, welches Bild du im Kopf hast, was du mit Familie erlebt hast, ob das was Positives ist für dich oder was eher Belastendes und auch natürlich in der Lebenssituation, in der du dich gerade befindest, davon abhängig, also ob du jetzt Vater, Mutter zum Beispiel bist, Großvater, Großmutter oder Kind deiner Eltern. Ja. Also sehr unterschiedlich. Ich würde mich heute gern wenden wollen an alle, die Vater, Mutter, Großvater, Großmutter sind oder haben. Also die sind jetzt angesprochen mit dem, was gleich kommt. Und der ein oder andere wird sich vielleicht auch noch erinnern an die Themen, die wir oder ich im letzten Jahr hier schon mal referiert haben. Zum Beispiel das Thema Vaterherz. Vielleicht ist euch das Bild noch bekannt. Das ist ja eine Kette und soll so mal so ein bisschen ausdrücken, wie das ist mit unserem familiären Hintergrund. Also wenn du Kind deiner Eltern bist und hier gerade so sitzt, bist du das letzte Kettenglied gerade hier an der Kette. Hier sind die Eltern zu finden, hier die Großeltern. Hier die Urgroßeltern und haben wir auch Ururgroßeltern unter uns? Nein, doch Ururgroßeltern. Oh, da müssen wir uns mal unterhalten. Also da mal, schauen wir mal. Ja. Okay, interessant. Sehr schön. Es ist ja so, als einzelne Menschen können wir uns die Kettenglieder hinter uns. Und mit hinter meine ich sozusagen Ahnen von uns, unsere Eltern, Großeltern und so weiter, ja, hinter uns, nicht aussuchen. Was vor uns kommt, das haben wir, da haben wir ein bisschen Einfluss drauf, aber auch nur bedingt. Ja. Die Kettenglieder, die schon mal existieren in dieser Kette, die können wir uns nicht mehr raussuchen, die müssen wir irgendwie als gegeben akzeptieren. Jetzt könnte es natürlich sein, dass der eine oder andere unter uns sitzt, der sagt, also bitte bleib mir mit dem Thema fern. Ich habe mit dem Thema Familie so schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, dass es nicht hilfreich ist, das von sich zu weisen, weil wir nun mal irgendwie in der Kette drin hängen. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, besser, das Beste daraus zu nehmen oder daraus zu machen. Diejenigen, die eines Tages heiraten wollen, es gibt ja wahrscheinlich auch einige unter euch, denen das noch bevorsteht, den möchte ich hiermit mal gesagt haben, ihr werdet in dem Moment, wo, wenn ihr heiratet, eine ganze Familie mitheiraten. Unabhängig von der Frage, ob ihr euch dessen bewusst seid. Jetzt kann es natürlich sein, ist Gesetz, es sitzt jetzt irgendwo ein Paar hier unter uns, das sagt, ja, das mag im Allgemeinen zutreffen, aber bei uns ist es anders, weil wir ja auf die Pazifikinsel ziehen, auf die einzige, die noch übrig ist, die mit der Palme oben, ihr wisst schon. Und während ihr ablegt vom Dampfer und die letzten Meter mit dem Boot auf die Insel rudert, ich garantiere euch, die Verwandtschaft sitzt wieder mit im Boot. Und zwar in Form vieler merkwürdiger Eigenschaften, die dein Partner und du selbst mitbringen. Also besser, auch wenn die Karten sehr unterschiedlich gemischt sind in dem Feld, akzeptieren und das Beste daraus nehmen und vielleicht auch daraus machen. Ich erlaube mir mal an der Stelle, meine eigenen Kettenglieder vorzustellen. Natürlich nicht alle, sondern nur ein paar wenige. Das hier ist der mit Abstand berühmteste meiner Vorfahren, Dr. Johannes Geiler von Kaisersberg, einer der Vorreformatoren. Also vor Luther und Co. gab es eine ganze reformatorische Bewegung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Und er gehörte dazu. Also Straßburg war seine Wirkungsstätte. Und er galt als die schallende Posaune von Straßburg, hat beißende Kritik geäußert an der mittelalterlichen Kirche und Gesellschaft. Und ich bin ganz stolz auf diesen Mann. Ja, dann gibt es auch viele, die keine große Bedeutung gespielt haben in der Weltgeschichte, die dann folgen. Und irgendwann kommen wir dann ins Spiel. Das ist meine Family und ich. Unser Jüngster ist heute 19. Der da ist nicht 19, der Jüngste. Das sieht man, glaube ich. Ich habe das Bild nur deshalb ausgewählt, weil man hier sehr schön sehen kann, woher ich meine Nase habe. Ja? Und das hier ist dann das Bild, was meine Wiedenester Jugendreferentenkollegen mir zum Abschied aus dem Jugenddienst geschenkt haben. Ja, das fand ich ganz interessant. Die kannten, was ich so liebe und wofür ich stehe. Und das habe ich bei mir zu Hause im Büro hängen. So sieht unsere Family heute aus, also jetzt schon auch wieder 3 Jahre her, mit Kindern und Schwiegerkindern. Mein Schwiegersohn ist ja Nepali und die beiden Schwiegertöchtern sind Schwestern. Das ist bei uns das Interessante. Und das hier sind unsere Enkel, 2 davon, die Mathilda und der Gustav. Und dann, wo dieses Kind hingehört, das ahnt ihr wahrscheinlich. Ja? Sie hatte von Anfang an mehr Haare, als ich jemals besaß. Nochmal zu dem hier zurück. Johannes Geiler von Kaisersberg. Meine Großmutter hieß noch mit Mädchennamen Geiler. Ehrlich gesagt, ich bin angesichts meiner Aufgaben als Sexualethiker froh, dass ich Scheller heißen darf. Ja? Ihr versteht, stellt euch einfach mal die Schlagzeile vor. Naja, ich gehe nicht weiter ins Detail. Ja? Also es hat schon alles so seinen Sinn, wie es eben aktuell ist. Ich möchte gern, dass wir jetzt gedanklich in der Kette mal ganz zurückgehen. Also wenn wir das jetzt könnten, unsere Ahnentafel zurückzuverfolgen, sehr weit vor, würden wir feststellen, wir sind viel verwandter, als uns das bewusst ist, und zwar wir alle. Irgendwie am Ende treffen wir uns dann wieder in, nicht am Ende, sondern am Anfang eher, in der Arche Noah, ja, unsere Vorfahren, und dort wiederum geht es zurück auf das erste Menschenpaar. Und dort möchte ich einsetzen, ich möchte gern, wenn die Zeit das hergibt, 4 kurze Bibeltexte ins Spiel bringen, die alle etwas mit Segen und Familie zu tun haben, in unterschiedlicher Weise. Alle aus dem Alten Testament. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Ein ganz interessantes Wort, was viele von uns hier kennen werden. Ja, Gott sagt etwas, es ist eine Kombination aus Segen und Auftrag. Er segnet sie und spricht zu ihnen: Jetzt setzt da etwas um, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gottes Segen, also Segen heißt übrigens nichts anderes als etwas Gutes sagen. Also im Griechischen Eulogia, das gute Wort, der gute Ausspruch, das ist nichts anderes. Jetzt ist die spannende Frage, was passiert, wenn ich ein gutes Wort sage zu denen, die heute Geburtstag haben, die Hand schütteln und sagen: Ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute. Ich weiß nicht, welche Auswirkung das hat, ganz ehrlich. Trotzdem mache ich es. Aber wenn Gott etwas Gutes ausspricht über Menschen, über seine Geschöpfe, dann hat das immer Auswirkungen. Es trifft immer ein. So wie das auch dieses Wort, was hier steht, eben zur Realität geworden ist und die Menschen angefangen haben, diesen Erdball zu füllen. Gott gibt einen Auftrag und Segen, beides in Kombination. Es geht hier um die beiden Geschöpfe, die sich gegenseitig ergänzen, Mann und Frau, das Prinzip der Komplementarität. Und ist eigentlich eine Aussage, die in dem Text steht, das versteht jedes Kind, was gemeint ist. Sie brauchen sich gegenseitig, um Kinder hervorzubringen, aber unsere Gesellschaft tut gerade eine Menge dafür, dass es eben nicht mehr jedes Kind versteht. Und aber der Segen ist trotzdem damit verknüpft. Ich glaube, dass in der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, in ihrem Potenzial, was sie haben, in ihrer Unterschiedlichkeit, die von der äußeren Beschaffenheit bis tief hinunter in die Seele reicht, ein ganz weiser Plan des Schöpfers steckt. Und in dem Maße, wie wir das sehen akzeptieren und leben, glaube ich, dass wir darin auch den Segen Gottes erleben, so wie es in diesem Text steht. In dem Maße, wie wir das aufzulösen versuchen, bringen wir andere und uns selbst um diesen Segen. Und ich glaube, der Gedanke ist nicht mehr weiter groß zu entwickeln. Es ist deutlich, dass der Kurs großer Teile in dieser Gesellschaft leider auf diesem Feld in eine Richtung geht, die Familie auflöst und sich damit auch um diesen Segen bringt. Karl Marx hat mal gesagt, der Mensch steht erst dann auf seinen eigenen Füßen, wenn er sein Dasein sich selbst verdankt. Selbsterschaffungstheorie. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dein Dasein dir selbst verdankst. Du siehst in einer Gesellschaft, wenn man sich vom Schöpfer entfernt, ist man quasi dazu verdammt, sich selbst neu erfinden zu müssen. Es ist die Folge, es geht gar nicht anders. Hier liegen Grundlagen unseres Menschseins von Familie, von Mann und Frau, und sie sind unglaublich wertvoll und wichtig, und wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren, wenn es natürlich auch im Detail um dann viele Fragen geht, die nicht so leicht zu beantworten sind. Jeder, der heute dazu beiträgt, dass es Familie gibt, der ist damit Segensträger beziehungsweise Segensweiterträger, und das ist manchmal auch wichtig, sich selbst bewusst zu machen. Ich komme zu einem zweiten Text, da geht es um Segen durch Ehren der Eltern. Und ihr merkt wahrscheinlich schon an der Ausrichtung dieses Gebots, was jetzt gleich ins Spiel kommt, aus den 10 Geboten, jetzt richtet sich der Blick nicht nach vorn in die Kette rein, sondern nach hinten an das Kettenglied konkret, was direkt hinter uns liegt, unsere eigenen Eltern. Und da steht ja dieses interessante Gebot in den 10 Geboten: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also der Segen richtet sich nicht nur nach vorn, sondern auch nach hinten. Und man kann allein schon an der Logik dieses Gebotes ablesen: Ein Volk, das seine Eltern nicht ehrt. Wie geht's weiter? Hallo, alle wach. Ein Volk, das seine Eltern nicht ehrt, geht unter, hat keine Zukunft. Genau, so würde ich das auch beenden. Das ist völlig klar. Und jetzt ist natürlich die Frage, was das konkret meint. Vater und Mutter ehren, im Hebräischen das Wort kabet heißt eigentlich so viel wie schwer machen. Jetzt bitte nicht missverstehen, da steht nicht, du sollst es deinen Eltern schwer machen, ja? Sondern gemeint ist selbstverständlich, du sollst ihnen die Priorität einräumen. Sie bleiben wichtige Menschen in deinem Leben. Und jetzt sehe ich natürlich, auf der einen Seite ist das ein Gebot, was einfach so und zwar bedingungslos in der Schrift steht. Also es gibt keine Bedingung, wenn deine Eltern immer lieb zu dir waren, dann bitte sollst du sie ehren, wenn sie es schleifen lassen haben, dann kannst du es auch schleifen lassen. Ja? Das sehe ich so in diesem Text nicht, das ist eine gesetzte Aufgabe, und wir merken in unserem Land, dass das auch gar nicht so einfach ist, wenn man das abkoppelt von der Verantwortung des einzelnen Menschen auf den Generationenvertrag. Ja, die Jungen mögen sich doch um die Rente der Alten kümmern, ja? Sondern der Einzelne ist hier gefragt, wie das laufen kann, wie wir unsere eigenen Eltern ehren können. Das heißt ja natürlich auch ganz praktisch, sich um sie kümmern, sie versorgen, wenn es nötig wird. Das Ganze hat auch seine Grenzen. Übrigens auch in einem biblischen Prinzip, in der Schöpfungsordnung ausgedrückt, dass ja ein Mann sich vom Vater und Mutter ablösen soll, um sich der Frau zuwenden zu können. Da merkst du, das hat Grenzen. Meine Frau und ich, wir sind ein Ehepaar, was es immer wieder verinnerlichen musste, was es bedeutet, auch an diesen Stellen Grenzen zu ziehen. Wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus, so könnte man das nennen, wo 4 Generationen zu finden sind heute. Ja, unten wohnen wir, Antje und ich. Oben drüber meine Schwiegereltern. Also unten die Brüder, dann kommen die Baptisten. Vorher waren es noch die Charismatiker ganz oben und auf dem Dach. Ja. Jetzt hat sich ein bisschen verändert. Da wohnen unsere Tochter mit ihrem Sohn, mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter. Also so ist es bei uns sortiert. Und wir hatten am letzten Wochenende mehrere schwere Situationen zu verkraften in unserem Haus. Ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut und wir haben natürlich auch immer darauf gesehen, dass die Grenzen klar sind. Das ist bei uns besonders wichtig. Aber wir haben natürlich unsere Schwiegereltern lieb, genauso wie unsere Eltern. Und am letzten Wochenende haben wir 2 Notfälle gehabt in unserer Familie. Unsere kleine Enkelin musste mit einem Fieberkrampf ins Krankenhaus ganz schnell. Und den Tag vorher ist bei meinem Schwiegervater ein Notfall eingetreten, wo wir dann als medizinisch geschulte Leute, wir sind beides Krankenschwester, Krankenpfleger, ganz schnell einschreiten mussten, entscheiden mussten, was ist hier zu tun. Ja, wenige Minuten später flatterte der Hubschrauber schon übers Dach und landete im Nachbarsgarten und hat dann sich darum gekümmert, dass die Rettungskette sozusagen auch bis zu Ende, bis zur Klinik führt. Da war ich sehr dankbar, dass es so schnell geht in Deutschland. In der Situation ist mir nochmal neu bewusst geworden, ja, also Antje als Tochter, ja, wir sind eine eigene Familie, eine eigene Ehe, aber sie hat praktisch dann, also in dem Zwiespalt, jetzt geht es um meinen Papa auf der einen Seite, auf der anderen Seite Krankenschwester im Notfallmodus, ja, sofort Rettungskette einleiten, alles gemacht, was nötig ist. Und auf der anderen Seite kamen dann wieder die Tränen, ey, das geht um meinen Papa und es ist Lebensgefahr. Ja? Wo ich wieder deutlich gemerkt habe, deine eigenen Eltern, die bleiben ganz wichtige Menschen in deinem Leben. Und es ist wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ich möchte einen dritten Bibeltext ins Spiel bringen, der heißt, oder der habe ich unter die Überschrift gepackt, ansteckender Segen. Es geht um einen der wichtigsten Bibeltexte des Alten Testaments, um die sogenannte Abrahamsverheißung, die da meines Erachtens sehr aufschlussreich ist, was ansteckender Segen bedeuten kann. Also in der Zeit, als aus dem ersten Menschenpaar schon ein ganzes Knäuel von Ketten geworden ist, sozusagen, greift sich Gott aus der Vielfalt der Menschen da mittlerweile schon wieder eine Person heraus und sagt, mit dir mache ich jetzt meine Geschichte. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus seinem Land und aus der Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde oder alle Geschlechter der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Abraham, du sollst ein Segen sein. Jeder, der es mit dir zu tun bekommt, kriegt eine Portion von diesem Segen ab. Wie genial. Und es geht also um einen Segensträger. Und jetzt müsste es theoretisch so sein, alles, was man jetzt liest in seiner Geschichte, fortan, ja, Abraham kommt zu den Leuten und bringt immer Segen mit. Ich lese ein paar Verse weiter im gleichen Kapitel. Es steht die Reise nach Ägypten bevor. Sie müssen raus aus dem Land mit ihrer Sippe. Und dann fangen sie an zu überlegen, wie geht das jetzt wohl weiter? Ja, die Frau Sarai, hübsche Frau. Der denkt sich natürlich sofort, was wird wohl passieren, wenn wir die ägyptische Grenze passieren? Es wird so laufen, der Pharao sorgt dafür, dass diese Frau in seinen Harem kommt. Und mich macht man einen Kopf kürzer, also machen wir es doch ein bisschen einfacher. Sie kommt nur in den Harem und ich bleibe wenigstens am Leben. Und das lösen wir am besten so, als dass wir sagen, das ist jetzt quasi so meine Schwester. Und dann haben wir das Problem gelöst, so halbwegs. So kommt es ja dann auch, also ich würde sagen, männliche Verantwortung sieht anders aus als das, was der da macht. Ne? Sehenden Auges seine Frau in den Harem eines orientalischen Herrschers zu geben. Ne? Es geht so weiter und sie landet auch tatsächlich dort. Dann bricht diese mysteriöse Krankheit aus am Hof des Königs. Und er zählt offensichtlich 1, 2, 3 zusammen und sagt, das muss irgendwas mit dieser Frau zu tun haben. Und dann stellt er Abraham zur Rede, Pharao zitiert den Abraham ran und sagt ihm einen Satz, eine Frage. Warum hast du mir das nicht gesagt? Das ist ein Satz, wenn ich den lese, frage ich mich ehrlich gesagt, gibt es dann vielleicht auch so Leute in meinem Umfeld, wo ich Zeuge und Segensträger sein kann und die mir eines Tages mal sagen könnten, Markus, ich wusste nichts davon, was für eine Hoffnung in dir steckt. Ich wusste nichts davon, dass du Segensträger bist. Was bringst du mit zu den Menschen, wenn du zu ihnen unterwegs bist? Wenn du mit ihnen zu tun hast? Wenn du zum Aldi gehst? Oder wohin auch immer? Was bringst du mit? Das kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt zum Beispiel Spaßträger. Ne? Also egal wohin die kommen, die wollen immer Partystimmung. Zu jeder passenden, unpassenden Gelegenheit Party machen. Es gibt die Hassträger. Egal wo sie auftauchen, sie verbreiten immer Ärger, Neid, Zorn, Hass. Es gibt die Chaosträger. Brauchst du bloß das Zimmer zu Hause anschauen, da weißt du schon Bescheid. Immer Spur der Verwüstung. Ja? Was bist du für ein Träger? Was bringst du mit zu den Menschen? Was bringst du mit in die Gemeinde und wieder raus? Wenn du es selber nicht weißt, dann frag doch mal andere, wie empfindest du mich denn? Was bringe ich mit zu anderen? Aber wenn du so eine Frage stellst, musst du auch mit Antworten rechnen. Und hoffentlich sind sie ehrlich. Ja. Abraham hat in dieser Situation keinen Segen mitgebracht, sondern das genaue Gegenteil. Er hat Fluch gebracht über dieses Königshaus. Das gibt mir sehr zu denken, ein Mann, der hier neben der Spur liegt und nicht das tut, was ihm eigentlich aufgetragen ist. Ansteckender Segen, aber eben manchmal auch das Gegenteil davon. Ich komme zu einem letzten Bibeltext, den ich gern Segenslinien überschreiben möchte. Und es ist ein Text, bei dem ich dich bitten möchte, bleib nicht an der problematischen Aussage dieses Textes hängen. Sie ist wirklich problematisch, die kann es zumindest sein. Sondern bitte, 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 denk den Gedanken jetzt mit zu Ende. Bleib nicht haften an der problematischen Seite dieses Textes. Er stammt aus 2. Mose 34. Der Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig. Also er stellt sich Gott selber mit einer Eigenschaft seines Wesens vor. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Man muss da natürlich durch die Brille des Neuen Testamentes lesen, da werde ich dann auch noch einen Gedanken dazu sagen, aber hier wird erstmal deutlich die Verhältnisse. Gott ist gnädig an Tausenden von Generationen. Unglaublich. Aber es gibt dann eben auch dieses dritte und vierte Glied. Und jetzt werden wahrscheinlich ganz schnell die Gedanken in unserem Kopf anfangen, ja, wie ist denn das? Ist es überhaupt fair? Ja, ist jemand, ist ja Kind oder Enkel von irgendjemandem, was können denn die dafür, was die Vorfahren gemacht haben? Ja. Du merkst an dieser Stelle, dass unsere europäische Denke von Ursache und Wirkung, ich bin für was verantwortlich, ich muss dafür gerade stehen, nicht 100% passt. Ja? Die ist zwar irgendwo richtig, aber sie ist am Ende nicht, also bildet nicht das komplette Bild ab. Ja, wenn wir mit den orientalischen Kulturen zu tun haben, merken wir schon, die denken viel stärker von der Familie her. Hachi Halef Omar Ben, Hachi Abu Abbas Ibn Hachi Dawud Al-Ghazara. Kennt den jemand? Wer ist das? Karmai, ja, genau. Das kommt aus Karmai, ja. Also das ist quasi so der Winnetou im Nahen Osten, für alle, die sich nicht so gut auskennen. Also der Begleiter von Kara Ben Nemsi, und mit dem zieht er durchs Land. Und der stellt sich immer vor, ich bin Hachi Halef Omar Ben Hachi Abu Abbas Ibn Hachi Dawud Al-Ghazara. Also immer mit Vater und Großmutter und Großvater. Und so viel Zeit muss sein bei der Vorstellung sozusagen. Ne? Da merkst du die Wichtigkeit der Familie, aus der er kommt. Wir denken meistens so nicht als Individualisten in Deutschland. Wir sagen uns, ja, ich bin heute hier und da und es kann mir doch egal sein, was vor mir war, was nach mir kommt vielleicht auch. Naja, so werden viele von euch auch nicht denken, aber die Tendenz ist schon da. Wenn ich ins Alte Testament hineinschaue, habe ich den Eindruck, Gott macht Geschichte mit Familien. Ganz viele Familiengeschichten. Die werden auch ausführlich beschrieben mit den ganzen Namen und die stehen auch nicht umsonst da drin. Aber jetzt stoßen in diese Familiengeschichten, Familienlinien plötzlich Personen rein oder sie tauchen da drin auf, die eigentlich da gar nicht reingehören. Beispielsweise Rahab, die fast überall, wo sie wieder auftaucht, im Neuen Testament den Zusatztitel trägt, Hure. Die Hure Rahab. Ihr einziges Verdienst bestand darin, israelischen Agenten in Jericho zur Flucht verholfen zu haben. Das hätte ihr das Leben gerettet, als es dann drauf ankam. Und so ist sie ins Volk Israel reingekommen. Sie ist im Stammbaum von David zu finden. Und wer im Stammbaum von David steht, der steht auch im Stammbaum des Messias, Jesus Christus. Und solche Beobachtungen zeigen, also wenn man dann gerade ins Neue Testament reinschaut, aha, da gibt es so die natürliche Familie, aus der wir kommen, so die Kette. Ne? Und dann gibt es aber auch noch sowas wie eine geistliche Familie. Und im Neuen Testament tritt die natürliche Familie stärker in den Hintergrund und die geistliche Familie tritt nach vorn. Und du merkst es an den Aussagen von Jesus im Blick auf seine eigene Familie, als man ihn aus der Veranstaltung holen will. Und er dann solche Aussagen bringt wie, wer ist denn meine Familie? Wer sind denn meine Brüder? Meine Mutter, das sind doch die Leute, die Gottes Wort hören wollen. Das musste als Familie, als Mutter erstmal verkraften. Und andere Aussagen mehr werden noch dazu zu bringen. Du merkst ja deutlich im Neuen Testament, die geistliche Familie tritt in den Vordergrund. Das ist die Gemeinde. Und da tauchen solche Begriffe auf wie Vater im Himmel. Bruder und Schwester, ja, alles familiäre Begriffe. Und ich würde auch heute sagen, eine gesunde Gemeinde ist so etwas wie eine Jesus-Familie. Meine Beobachtung ist auch die, dass Menschen die Gemeinde umso stärker als Familie erleben, umso größer, desto größer ihre Probleme mit der natürlichen Familie sind. Ja, könnte auch, also da fallen mir viele Beispiele ein von Menschen, wo ich den Eindruck habe, sie kommen aus familiären Hintergründen, die sind echt kompliziert, sie kommen rein in Gemeinde und stellen fest, oh Mann, das ist doch meine eigentliche Familie hier. Ja, vielleicht kennt der eine oder andere das auch von euch, du bist dann eingeladen auf eine Familienfeier, da ist eine Hochzeit oder ein großer Geburtstag und sagst, naja, da muss ich eben mit hin. Eigentlich habe ich überhaupt gar keine Lust, ganz ehrlich, aber macht man dann eben doch. Und du kommst in deine Gemeinde rein oder in deinen Hauskreis und merkst, eigentlich ist doch das dort meine Familie. Ich kann mit denen über Dinge reden, die würden meine Leute in der Familie nicht kapieren. Gemeinde als Jesus-Familie. Und ich glaube, wenn die Gemeinde so aufstellt, wenn sie als Familie wirkt, mitten in dieser Gesellschaft, wo Familie leider demontiert wird, meine Überzeugung ist, sie ist hochattraktiv in sich. Gemeinde, die wie eine Familie tickt. unabhängig von den Projekten, die sie startet, allein das Dasein dieser Gemeinde. Ich möchte gern zum Schluss kommen und drei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens, wenn du aus einer Familie stammst, auf die du gern verweist, wo du sagst, ja, meine Eltern, meine Großeltern und so weiter, das waren tolle Leute, die haben mir ganz viel Gutes mitgegeben in mein Leben. Sie waren nie perfekt, aber sie haben ihr Bestes gegeben. Warum nicht mal den Gedanken denken, Adel verpflichtet? Warum bitteschön soll denn ausgerechnet ich derjenige sein, der den guten Ruf meiner Familie vergeigt? Darf man denken. Und mir begegnet es gelegentlich, dass Leute aus entsprechenden Hintergründen, ja, sie kommen aus ihren Gemeinden und Familien, sie gehen zum Studium irgendwohin und werden nicht mehr gesehen über Jahrzehnte. Die Spur verliert sich, sie sind in irgendwelchen Aufgaben drin und meistens ist es dann irgendwas ging gegen einen Baum im Leben, eine Krise im Leben und sie fangen an, sich zu besinnen an das, was da mal war. Die Oma, die aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Da waren doch diese Geschichten. Ist da vielleicht doch was dran? Und sie fangen an, dem wieder nachzugehen und kriegen wieder Anschluss. Und du merkst, was Segen im Leben bedeuten kann. Einfach nur die Geschichten aus der Kinderbibel. Ja? Das Zweite ist, wenn du aus einer Familie stammst, die dich vielleicht nicht so mit Stolz erfüllt, dann möchte ich dir zwei andere Gedanken nahelegen. Erstens, zur Familie Gottes zu gehören, ist viel, viel wichtiger. Ich glaube auch nicht, dass sich deine Familiengeschichte belasten muss. Manche fangen an zu graben, zu sagen, ich weiß doch nicht, was der Großvater im Dritten Reich und so weiter. Ich möchte dir zusagen, was in 2. Korinther 5 steht. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wenn du trotzdem den Eindruck hast, ja, ich glaube das schwarz so theoretisch, aber ich habe da immer noch das Gefühl, da ist irgendwas aus meiner Familie, dann vertraue dich jemandem an, zu dem du Vertrauen hast, sprich das mal aus, bring das vor Gott und sag, ich will damit mit dem, was ich da so weiß, nichts zu tun haben. Das kann dir persönlich sehr, sehr helfen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Kreuz von Jesus Christus, sein Evangelium, triumphiert über diese alten Geschichten. Und das andere, was ich dir sagen möchte, ist, wenn es nun schon mal so ist, dass die Kette hinter dir nicht wirklich die hilfreichste ist und war, warum soll es denn dabei bleiben? Da kannst dann du selbst einer sein, mit dem eine solche Kette wieder neu beginnt. Und deine Enkel vielleicht irgendwann mal sagen, wow, da hat sich jemand wirklich drum bemüht, Jesus nachzufolgen, ihm treu zu sein. Und falls die Welt noch ein paar Jahrhunderte besteht und man irgendwann mal in den alten Chroniken meinen Namen liest, Markus Scheller, ehrlich gesagt, ich wäre froh, wenn meine Nachkommen sagen würden, ja, war gar nicht mal so dumm und so schlecht, was er gemacht hat. Aber viel, viel wichtiger ist für mich und ich denke auch für dich, zur Familie Gottes zu gehören.